Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Nach meiner Sommerpause starte ich jetzt wieder in wundervolle neue Gespräche und ich sag's dir, mein Terminkalender ist prall gefüllt. Ich glaube, bis nächstes Jahr bin ich ausgebucht. Und das nennt sich schon oder das lässt sich schon mal sehr, sehr viel sagen, wie viele tolle Menschen hier noch auf mich warten. Und heute habe ich ein ganz besonderes Leckerbissen für euch und ich halte schon mal ihr Buch hier in die Kamera. Also für diejenigen, die sie schon direkt erkannt haben auf diesem Titel, das ist Danny. Und ich freue mich so sehr, dass Danny heute hier ist, denn Danny und ich verbindet einiges, unter anderem auch das Thema Brustkrebs, aber vor allem auch Deep Talk, spirituelle Verbindung, dann vor allem auch und so wunderschöne Gespräche, wenn sie denn irgendwann dann auch mal Zeit hat. Und ja, ich bin gerade frisch aus dem Sommerurlaub zurück und wir haben gestern geschrieben, das Buch ist vorgestern bei mir angekommen, direkt als kleines Urlaubsschmankerl und heute sitzt sie hier schon. Wie geil ist das denn bitte? Und deswegen muss ich gar nicht viel erzählen. Viele kennen sie natürlich aus dem Fernsehen als Model, einige vielleicht auch von der YesCon und so, so vieles mehr. Aber liebe Danny, erzähl uns doch erstmal ein bisschen von dir. Es ist so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen und du siehst fantastisch aus.
Dankeschön. Du hast auch den schönen Urlaubsglow mitgebracht. Ja. Ich bin auch vorgestern gerade aus Bella Sicilia zurückgekommen. Mhm. Oh ja, das Buch ist zeitgleich auch rausgekommen. Ah, ist so aufregend, ne? Mein erstes Buch, schon allein das Schreiben, der Prozess war auch eine Befreiung, eine Therapie und ein bisschen Kampf und Ups und Downs. Und jetzt ist das Ding da, steht auch bei mir. Ich habe es jetzt gestern das erste Mal in der Hand gehabt und da habe mir so, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also es braucht noch ein bisschen, bis ich so wirklich... Ja, bis ich verstehe, dass es jetzt wirklich echt ist. Also Zeit ist relativ, Zeit und Raum ist relativ. Das Ding ist echt, ich halte es in den Händen und irgendwie ist es noch nicht ganz echt. Es kommt nicht an, aber es ist geschafft.
Ja, Wahnsinn. Bevor wir natürlich gleich ein bisschen tiefer reingehen, auch in dein Buch, vor allem worum geht es in dein Buch, würde ich aber gerne nochmals für diejenigen, die dich nicht kennen, kannst du so ein bisschen beschreiben, wer du eigentlich bist, mal kurz deinen Werdegang erklären, bevor wir dann so ein bisschen tiefer eintauchen?
Ich bin in England aufgewachsen, die ersten 4 Jahre, dann in Hessen zur Schule gegangen und dann habe ich mich sehr für Mode interessiert, sobald die Zahnspange ab war und habe so die deutschen Vogues reingezogen und wollte auf einmal ein Model werden in die große, weite Welt und alle so, ja, ja, mach mal. Und meine Mama las dann das habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, das ging dann Schlag auf Schlag. Also meine Mama las in der, für sie, da ist ein Wettbewerb, zack war ich da drin, zack habe ich den Chef da kennengelernt von der Agentur, zack im Sommer dann da hingegangen und zack das erste große Geld so als Teenie-Model in den Sommerferien verdient und zack,
wow,
Einladung nach New York und zack da gewonnen und zack, zack, zack. Früher sagt man, das Kind ist einfach stur, aber heute weiß ich, und das ist eben so, ich hatte damals das Urvertrauen, die Urkraft, den Fokus. Und heute arbeiten ja viele daran, visualisieren, manifestieren. Mhm. Und das habe ich damals ganz integer mit einer Urkraft, mit einem Selbstverständnis gemacht, wo alle Deutsche ja sagen, das geht doch aber gar nicht. Ja, das Kind hat es aber trotzdem gemacht, ne? So begann also meine Karriere als Model. Dann habe ich Guess Jeans in New York gebucht und wie man so schön sagt auf Englisch, the best is history. Ich war also 12 Jahre lang international auf den Laufstegen, auch mit Claudia Schiffer für Chanel und überhaupt, ne? Die verrückten 90er in der Modewelt. Das schneidet auch im Buch an, weil da sind einfach fantastische Anekdoten, die irgendwie auch unrealistisch heute mir erscheinen und es ist wie ein anderes Leben. Da tauche ich so ein bisschen rein, um auch so zu erklären, warum habe ich diesen großen, weiten Horizont und warum gehe ich Dinge ganz anders an? Auch eine Krebserkrankung, ja? Warum gehe ich da nicht in die Angst und höre dem Mann im weißen Kittel zu, du musst jetzt das machen? Warum sage ich da, wieso? Ich will zahlen. Wieso traurig? Warum habe ich diesen Mut, ne? Das ist so ein bisschen die Erklärung eigentlich. Und ich denke, das habe ich von meiner Seele mitgebracht auch. Aber ja, ich nehme wirklich die Leute, die Leser und Leserinnen mit auf diese Reise, auf so ein ganz buntes, sehr rohes, schonungslos ehrliches Input. Also ganz, ganz lustige, tiefgreifende, leichte, manchmal auch schwere Geschichten und Schicksalsschläge. Aber ja, das gehört alles zu mir, auch diese Brustkrebserkrankung dann eben auch. Parallel hatte ich dann noch schlimme Schicksalsschläge in der Familie. Du weißt ja, wie es ist, das Leben geht ja trotzdem weiter. Mhm. Bei mir kam das Familienkarma, hat uns alle parallel erwischt, obwohl ich eigentlich von meiner Familie als Teenie so geflüchtet bin. Bin jetzt hier Superstar, hol mir die Liebe von der ganzen Welt, weil zu Hause so ein bisschen, ja, zwei Kriegskinder sozusagen, beide meiner Eltern, das war, und die durften auch nicht so die Emotionen angucken, wie wir heute, ne? Wir dürfen da reingehen, wir dürfen da tief reingehen und vieles auflösen für unsere Eltern. Aber wir mussten das erstmal abschütteln oder erleben und dann verstehen und dann da durchgehen und dann jetzt langsam loslassen gehen. Und das ist ja auch Prozess.
Ja, ja, total. Wenn du so heute ein bisschen zurückblickst oder wenn du auch heute so in den Spiegel schaust, wer warst du damals, also gerade vom Model, vom Promi, aber eben auch zu der Diagnose hin, also zu der Erstdiagnose, kannst du da so ein bisschen uns ein bisschen mitnehmen vor allem?
Also ich sag immer so, ich bin wie eine Katze, glaube ich, im fünften Leben. Was? Mich. Eines der Kapitel heißt auch, ich glaube, es ist das erste Kapitel, als ich mich zum ersten Mal erfand. Ne? Also das Model für mich war schon mal so ein Ausbrechen, weil ich war zu Hause ein Teenie, sehr androgyn, so ein Kämpfertyp, Klassenclown, und habe mich dann auch von meiner Familie so ein bisschen befreit und von Deutschland irgendwie, von diesen quadratisch guten systemischen Mustern. Mhm. Ausgebrochen. Das war so die erste, ne, die erste Wandlung. Und dann wurde ich so zu so einer wirklich überzogenen Modegöre, kann man fast sagen. Ja. Ich mag keine halben Sachen, ne. Also auch da muss ich zurückblicken und sagen, Gott, war ich eine Rotzgöre. Das hat Spaß gemacht, ne. Und auch die Kerze an beiden Enden anzubrennen. Und dann aber irgendwann so, ich bin dann auch nach Indien gegangen, habe gemerkt, so, warte mal, das ist irgendwie alles nicht echt, ja. Es hat mir irgendwie so eine Erfüllung, eine Ganzheit, so das Spirituelle gefehlt, weil ja, Erfolg ist toll und aber irgendwie doch ein bisschen leer, ne? Wenn du nicht so diese Tiefe und die Liebe und mit dir im Reinen bist, was ich von zu Hause halt durch das ein bisschen gebrochene Hause nicht so erfahren oder ne, das heile Zuhause bei mir noch nicht hatte. Ja. Da ging es auf die Suche nach Indien, auch da nehme ich die Leserin mit. Und da sind auch wieder ganz lustige Anekdoten, habe da meine erste Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht. Und wollte halt das erfahren, was da eigentlich dahinter ist, hinter der Fassade, das Feinstoffliche. Da habe ich auch schon die ersten Erfahrungen mit feinstofflichen Erfahrungen. Und das war der Anfang, aber dann habe ich mich auch nochmal so ein bisschen selbst sabotiert. Also die Seele war noch nicht so ganz bereit und bin auch nochmal an den falschen Mann geraten. Darüber schreibe ich dann aber nicht im Buch. Und aber ich war eben auch schon so auf der Suche nach Spiritualität und da ist viel, viel mehr als dieser oberflächliche Glamour und Glitz und Erfolg. Aber ich bin eben vor der Kamera aufgewachsen, weil meine Eltern eben auch bei Kodak weiter arbeiteten und ich mal eine Linse vorm Gesicht hatte. Ja, also ich war schon geprägt, so zu tun. Hätte ich ganz viel Selbstvertrauen, obwohl da drin vielleicht irgendwie ein schüchternes Mädchen wohnt. Aber ich konnte das gut mit den Posen, die ich ja integer drin hatte, von zu Hause so übertünchen. Also wirklich erst die androgyne Sportskanone, dann das Model und dann die überzogene Rotzgirl sozusagen. Dann so ein bisschen ins Yoga und dann langsam allmählich den Mittelweg gefunden. Ja, und dann eben zur Moderatorin mich gewandelt, weil ich eben nicht ins Schauspiel gegangen bin. Ich habe die Ausbildung gemacht in London und in L.A., aber da ist eben diese MeToo-Casting-Couch, das ist ganz offensichtlich Teil des Geschäftes. Hm. Und das war für mich so gar keine Frage, da gehe ich nicht ins Geschäft. Ich werde nicht jetzt anfangen, mich zu verkaufen oder meine Seele zu verkaufen für den Erfolg. Das ist ja mir nicht wichtig genug. Ja.
Wow.
Ja. Und dann bin ich ins TV, deutsche TV und in die Moderation. Und da wird man ja größtenteils, klar gibt's da auch ein paar Idioten, das ist klar. Man wird größtenteils in Ruhe gelassen oder ja, so habe ich mich schon ein paar Mal gewandelt. Und jetzt habe ich das Gefühl, in diesem Zeitalter, in dem wir uns befinden, wandeln wir uns alle nochmal wirklich tiefer und nochmal sehr individueller und möchten eigentlich nur noch das tun, was uns gut tut und erfahren mal irgendwo gerade neu, habe ich das Gefühl.
Absolut. Total schön. Also fühle ich sehr die Worte, die du definitiv auch hier gesagt hast. Lass uns ein bisschen zurückgehen, so vor der Diagnose, vor der ersten Diagnose. Hast du zu dem Zeitpunkt dann auch schon in Indien gelebt und hast du eben auch schon die Spiritualität vor allem auch gelebt?
Ich habe, war so ein bisschen, ist, bei mir war es immer so, ich habe mich erfunden und da drin ein bisschen verloren. Dann wieder auf die Suche gegangen, wieder etwas Neues an, ne, dieses Spiritual gefunden, mich dann wieder ein bisschen verloren, die Seele war noch nicht ganz so weit, war halt auch verheiratet in LA und bin da so ein bisschen auch mehr in den Kunstbereich gegangen, Schauspiel, Schmuckdesign, also einfach nur so Expressionen, Ausdruck.
Ja.
So eine finderische Zeit, Yoga auch ganz viel da schon gemacht, viel Erfahrung mit Yoga, dann aber auch zurück nach Deutschland und dann kam auch wieder so ein Reset, weil ich mich dann hatte scheiden lassen und dachte, okay, ich muss jetzt hier irgendwie, das war nicht richtig, falscher Mann, das war gar nicht gut. Und warum bin ich an sowas, es ist ja immer ein Komplementär, an den Falschen sozusagen geraten. Und da bin ich auch wieder in die Selbstverantwortung gegangen. Es ist immer takes two to tango sozusagen.
Ja.
Und in so eine Tiefe gegangen, wo ich auch dachte, irgendwas ist noch nicht heil bei dir sozusagen. Und dann kam diese Diagnose eigentlich aus heiterem Himmel.
Mhm.
Und das hat mich voll erwischt, eiskalt, weil es nicht in der Familie war, nicht genetisch. Keiner hat damit Kontakt gehabt bei uns in der Familie. Und da damals, das war 2011, da gab es auch irgendwie, ich war in Amerika gerade, hatte eine Freundin besucht, die ein Lymphom hatte und da war ich unterstütze dich mit meinem Yoga und Meditation. Und dann kam über Nacht so ein Golfball großer Tumor. Und ich dachte mir so, so eindeutig zu tasten, also da musstest du nichts buchen. Ja, und ich sag doch allen, das ist wie über Nacht gekommen, weil das Ding war so scharf begrenzt und so eindeutig da. Es war echt. Und da meinten alle Ärzte, ja, das geht aber nicht, das kann ich über Nacht kommen. Ich dachte mir, du, ich weiß, es gibt Dinge, die es nicht gibt und die habe ich schon gesehen und erfahren. Wer weiß, woher der jetzt kommt. Das Ding ist da, aber es soll raus.
Hm.
Und ich wurde dann durch diesen ganzen Diagnoseprozess geschoben, aber ohne Aufklärung. Und es war echt, ich war in so einer Schockstarre, ganz taub und ganz eingeschüchtert und emotional so abgetötet und saß ziemlich alleine da, weil alle anderen auch nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Also musste ich die auch noch betreuen, weil sie, wie sie mit mir umgehen sollen, das kennst du vielleicht auch, ne?
Ja.
Weil alle irgendwie dann mehr Angst haben vor dem Ganzen und vor, wie sie dich behandeln sollen. Ist ja. Auch so, lass mich einfach in Ruhe, ne? Ich bin jetzt allein an die Wand und starre an die Wand und warte ab. Und das war einfach nur so durch Korridore Geschiebe und Gewarte in so einer Uniklinik, eiskalt, ohne irgendwie nettes Personal. Und dann war es aber Gott sei Dank noch der Prozess, nicht irgendwie neoadjuvantiv, Chemo oder etc. Holt das Ding raus, das ist groß.
Ja.
Groß, scharf, begrenzt, rausholen. Und dann kam die OP auch relativ schnell, hab gut erledigt, so zack. Ich dachte mir, auch super, nur an der Brustwarze so kreisförmig da geöffnet und da dann den ganzen auch schön rausgeholt.
Hm.
Also ganz toll gemacht. Ich dachte mir, oh super, ich gehe jetzt. Ich habe fertig. Und der Chefarzt meinte der so, Frau Michalski, jetzt nehmen wir am besten alles raus, weil der war ja triple negativ, sauschnell wachsend und sehr aggressiv. Und da macht man laut Studien eigentlich alles entfernen. Also ne, Gebärmutter, Eierstöcke, beide Brüste, dann bestrahlt, dann Schenko. Und ich dachte mir, Schluck? Wie bitte? Nee, Entschuldigung, ich muss jetzt erstmal überlegen gehen, ich muss jetzt atmen, ich muss hier sofort raus. Ich habe unterschrieben und bin gegangen.
Hm.
Was? Was ist denn das? Weißt du?
Ja, verstehe ich.
Ah, und dann hatte ich Gott sei Dank, da ist es halt auch schon die Erklärung, warum ich erklärt habe, warum ich wohl einen ganz weiten Horizont habe und dann nicht halt gesagt habe, ja, ein Arm, ich bin jetzt Opfer, ich mache das, sondern ich bin da ausgebrochen, weil ich ganz anders geprägt bin. Ich bin nicht systemisch. Ich bin es gewohnt, gewagte, mutige Wege zu gehen. Deswegen habe ich auch im Buch geschrieben, wer ich so bin und warum ich so bin.
Mhm.
Scheinbar mutiger ist als andere, gerade so im europäischen Bereich agieren.
Ja.
Naja, und dann habe ich Gott sei Dank über meine Kontakte in Indien auch jemanden gehabt, der gesagt hat, ja, wir schaffen das auch anders. Wir können Körper auch systemisch, anstatt ihn systemisch zu vergiften, können wir den Körper auch anders schocken und die Zellen anders programmieren, dass das wegbleibt. Weil die Ärzte sagten, hey, in 3 Monaten ist die Michalski eh wieder. Hat 10 Jahre gehalten, sagen wir mal so.
Magst du uns ein bisschen erzählen, was du genau gemacht hast? Also ich weiß es ja, aber viele unter anderem auch nicht, ohne dass wir jetzt zu tief natürlich auch ins Buch reingehen. Aber es ist ja so, dass viele dann eben auch diesen klassischen oder diesen schulmedizinischen Weg gehen. Du hast dich aber eben für etwas ganz anderes entschieden.
Ja, also ich möchte da auch ganz klar niemanden missionieren.
Nein, überhaupt nicht.
Konservative Wege schlecht. Jede einzelne Seele, jeder Einzelne mit seinem Herz und Verstand darf in sich reinfühlen und hören, was kann er sich antun von der radikalen, konservativen Therapie. Was resoniert bei ihm? Wo sagt ja, wo sagt nein? Und das ist mein Appell eben an alle auch, was ich im Buch sage. Bitte macht das, wo ihr euch gut mitfühlt. Also wenn ihr, das Schlimmste ist diese Ohnmacht, die ich gefühlt habe, als ich durch diese Gänge geschoben wurde, diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht und einfach nur dann Ja und Amen zu sagen und sich einfach abzugeben und die Verantwortung abzugeben, weil das bereut man meist im Nachhinein, weil man sagt, oh, hätte ich gewusst, dass es diese Wege geht. Also ich appelliere dazu, wirklich sich zu erkundigen, zu lesen, Yes, We Cancer, verschiedene Ärztemeinungen, alternative Meinungen. Es gibt so viele, die da im Gespräch helfen können, auch vielleicht diese Ohnmacht leichter gestalten können, damit die nicht so prominent in einem wohnt. Also das ist ganz wichtig, dass man da an die Hand genommen wird. Ja, ich war auch niemand, der irgendwie eigentlich nach Hilfe je fragte. Ich bin mit 16 ausgebüxt und dann habe ich mein Ding gemacht, so ne, Pipi auf der großen, weiten Welt. Aber in dem Zuge wirklich sich informieren und auch nicht immer so Horror, 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 Horror und oh mein Gott. Ich denke immer, da helfen halt auch die Werkzeuge, ne? Also Meditation, Energiearbeit, auch in Gruppen, Energien abgeben, das Überdenken, Loslassen. Und wenn es eine Salzdusche ist, am Ende des Tages, um einfach sich so wieder zu reinigen energetisch, das hilft ganz viel, so die kleinen Sachen. Was ich gemacht habe dann im Zuge, also ich habe mit diesen Namen, habe ich dann auch nicht mehr in der deutschen Medienbranche verwendet. Fängt mit H an und hört mit Eila auf. und es war so, oh mein Gott, das ist die kleinste Sekte der Welt. Und ich so, oh mein Gott, ich habe hier gerade eine Therapie durchgemacht und bin so, ich wurde gefragt in der Öffentlichkeit und dann, ich wusste ja gar nicht, dass man in Deutschland vieles nicht sagen sollte, um dann irgendwie in eine komische Ecke gerückt zu werden. In Amerika hat jeder einen Psychologen und mentale Gesundheit steht ganz weit vorne und Energiearbeit macht auch jeder. Und in Deutschland war es das verpönt, vor 14 Jahren. Also habe ich da ganz viel Häme auch eingesteckt, weil ich dachte, oh Gott, seid ihr ätzend, das ist ja schlimm. Aber ja, also ich habe dann auch wirklich Entgiftung, Bitterstoffe, ich habe tibetische Medizin bekommen, Meditation, Messerschleifen, ich habe Kampfsport gemacht, um auch wieder so diesen inneren, nicht zum Opfer zu verfallen, sondern wirklich so, okay, die Urkraft zu finden, diesen in Kontakt mit der Seele zu treten, bei sich zu bleiben und ganz viel auch einfach Ruhe, mit sich sitzen, in die Ängste gehen, das anzuschauen, was ich vielleicht noch nicht die Zeit dazu hatte. Also auch diese wilden 12 Jahre aus der Branche noch mal Revue passieren zu lassen und noch viel tiefer in die Kindheit zu gucken und in die Kindheit meiner Eltern. Und das habe ich alles psychologisch mit mir in viel Zeit alleine mit mir auch verbracht. Also ich bin Tiefgänger, psychologisch auch, analytisch und habe da viel psychologische Arbeit gemacht. Ja, einfach auch versucht, die Gedankenmuster zu ändern, ganz bewusst umzuprogrammieren durch Meditation, Muster im täglichen Leben zu ändern, einfach anders zu sein. Das, wenn du sonst immer so, du stehst immer mit dem linken Bein auf, nee, wir gehen jetzt mal rechts.
Genau.
Also kleine Dinge, weißt du? Und irgendwie hat's funktioniert. Also ich weiß, auch da war ich noch so ein bisschen, ich habe mich sehr in die Hände alternativ, ich sag jetzt einfach Heiler so, gegeben.
Ja, so. Du kannst ja alles sagen. Also
ein bisschen geprägt durch diese, schlimm, ja, was die Presse da immer so, das war immer
ja,
so.
Ich weiß.
Mittlerweile kann man das, glaube ich, sagen. Ich habe da sehr gute Arbeit gemacht und ich habe aber irgendwie, meine Seele hat innerlich noch gewünscht, mehr zu verstehen über sich selbst, über mich, über meine Herkunft. Mir hat ein bisschen auch von ihm noch ein bisschen mehr spirituelle der Wachstum spirituell hat mir geholfen. Also die bis zum gewissen Maß, 5 Jahre war ich so ganz gut in dem Verstand. Und dann hat mir aber auch so, ich bin wahrscheinlich so der Widder im Aszendent, der will immer weiter, mehr lernen, tiefer und noch mehr sich auseinandernehmen, mehr verstehen. Das heißt, ich wusste schon auch da, ich bin noch nicht bei mir angekommen. Also ja. Ich bin noch nicht ganz da. Ich bin noch auf der...
Ja. Richtig.
In der TV-Branche auch parallel wieder sehr oberflächlich. Da war gerade auch so, ne, das ganze Reality-TV und hat man da, Social Media war richtig hot. Heutzutage ist ja Social Media schon wieder am Abklingen und wir haben auch nicht mehr so Lust, so zu zeigen, wirklich, sondern mehr wertiger, weniger und authentischer. Diese Hochphase von Social Media und Reality-Trash, da war ich ja auch voll drin, ne, in der Öffentlichkeit. Und das war auch so ein komischer Kontrast, wo ich mich auch ein bisschen, ich bin da mitgegangen mit der Zeit. Das waren die Werkzeuge und das waren die Tools und das war auch das Zeitalter. Total durchgeknallt, total extrem. Aber da habe ich mich auch wieder so ein bisschen verrannt und ich finde, das ist auch okay. Man
natürlich.
Kann absolut stehen, weißt du? Also,
ja, klar.
Und das ist halt so der stetige Wandel, Constant Flux, wie man so schön sagt.
Ne? Absolut. Hast du denn damals auch schon das Ganze öffentlich gemacht? Also wusste die TV-Branche schon Bescheid, dass du damals auch eine Brustkrebsdiagnose hattest?
Ja, das habe ich auch ganz öffentlich drüber geplaudert, ohne zu wissen, dass man damals noch gar nicht so darüber redete öffentlich. Und es war so, mir war gar nicht bewusst, dieses Stigma von man sollte da gar nicht drüber reden eventuell. Ich so, ich verstehe nicht, ich bin da nicht weniger wert, weil ich jetzt so eine Brusterkrankung hatte.
Nee.
Da meine Prägung halt gar nicht systemisch deutsch oder so, ne, dass man irgendwie so Angst vorhaben könnte. Und dann habe ich aber, was ganz toll war, ist ganz viele Dankesbriefe bekommen von anderen Brustkrebs- und Krebspatienten, die gesagt haben, danke, dass du dich geoutet hast. Und ich danke mir, das ist doch selbstverständlich, Leute, irgendwie, weißt du. Und auch wieder... Ja, scheinbar dieser weite Horizont, der einfach nicht so geprägt ist, sich an irgendeinen Rahmen zu halten.
Glaubst du, dass Heilung auch so eine spirituelle Entscheidung ist in irgendeiner Art und Weise?
Ja, ich glaube, definitiv. Also will man Leid wirklich erfahren, um daraus zu wachsen und sich mehr zu finden? Oder will man Leid erfahren, um weiterhin zu leiden und im Leid zu verweilen? Das kennst du vielleicht auch ganz gut und man weiß ganz genau, wenn man in diesen Kongressen ist, in welchem Boot sitzt. Und ich denke mir, es ist nicht gut, in dem Boot zu sitzen, dass ich bin gerne Patient eben. Da gibt's einige, wo ich denke, oh, das ist nicht gesund und dann kommst du ja da nicht mehr raus, weil du eigentlich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es die Aufmerksamkeit ist, die fehlte sonst oder einfach das Kranksein. Ich weiß, da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben und es ist wirklich eine sensible Sache, weil da musst du tief in dich reinhören. Ja. Und viele können das nicht so tief gehen und sich das eingestehen, dass sie vielleicht da sagen, ja, eigentlich bin ich ganz gerne hier in diesem Kranken.
Ja, genau.
Und da bin ich auch vorsichtig da an Shitstorms.
Ja, muss man auch ganz vorsichtig sein, ich weiß.
Ich bin halt so eine ganz ehrliche, schonungslose, ehrliche, auch selbstkritisch ohne Ende. Also wie gesagt, ich bin immer gerne jemand, wenn ich sage, hey, wenn ich Fehler mache oder wenn ich was in mir sehe, was nicht schön ist, das ist einfach so. Weil dann kannst du es ändern, ne? Und da gehört ganz viel Mut und Wahrheit zu sich selbst und dann halt auch hinterfragen, warum ist das eigentlich so, dass ich da gerne vielleicht auch krank bin? Woher kommt das? Ne?
Ja,
absolut. Ja, ja.
Ganz wichtig, also auch unglaublich wichtige Frage, sich das definitiv zu stellen dann auch.
Überhaupt so, ich habe mich auch gestellt, so die Frage gestellt, warum, ne, aber nicht im Sinne von Mitleid. In der ersten Erkrankung 2011 war ich schon so geschockt und dachte, wow, krass, aber ich war so emotionslos zu und das war auch, glaube ich, ein Grund, warum ich überhaupt diese Krankheit bekommen habe, wenn ich es jetzt spirituell betrachte.
Absolut, ja.
Hatte die rechte Seite.
Ja, auch.
Macherseite, man übergeht seine feminine, sanfte, emotionale Seite, was brauche ich als Frau Seite, man übergeht sich selber diese sanfte Seite, man lässt selber sich nicht das Frausein zu. Das ist so ein psychosomatischer Hintergrund, eine psychologische, energetische Ansicht, die ich auch durchleuchte und auch im Buch drüber schreibe und was auch wirklich am Ende so mein, ich wollte mich ja entschlüsseln, mein eigenes Rätsel knacken. Ne? und das habe ich bei der ersten Erkrankung nicht so verstanden, aber erst bei der zweiten kam dann wirklich diese psychosomatische, energetische Arbeit und auch durch weitere Kontakte, die ich machen durfte, dass ich das dann auch so für mich Klick gemacht habe. Wow, ich muss in die Weichheit, in die Sanftheit gehen. Ich darf Frau sein. Ich darf ins Empfangen gehen. Ich muss nicht immer nur geben und Macht tun. Ne? Weil ich hatte ja dann 2021 wieder rezidiv rechts, triple negativ, sau schnell wachsend, super aggressiv. Ja, hello. Still like viel zu aktiv. Viel zu männlich, viel zu schaffend. Das war der Wake-up-Call nochmal, ne? Also der zweite Arschtritt sozusagen.
Was hat sich in dieser Zwischenzeit so ein bisschen geändert? Also so der Weg von 2011 dann eben bis zu dem erneuten Diagnose?
Ja, also wie gesagt, ich war erst in diesem guten Heilsystem drinne, habe die Strukturen geändert, die Muster und dann habe ich mich wieder so ein bisschen verlaufen durch diese Entertainment-Branche. Im Sinne von etwas sehr in die Oberflächlichkeit gegangen, ne? Und in das Schaffen und Erschaffen und er muss jetzt performen und nicht so wirklich reinhören in das Ich, ne, in die Sanftheit. Also ja, ich war da sehr erfolgreich in der TV-Branche. Ja, ich war überall im Print zu sehen und prominent sein heißt ja nur sichtbar sein und es ging immer ums sichtbar sein. Du musst sichtbar sein. Das war ich. Und dann hat's mich ja bam von der Seite eiskalt erwischt, ne? Also das war einfach auch zu viel. Also da war die Mitte wieder nicht da und es ist auch ganz spannend, wenn ich das so von der Sternkonstellation betrachte, astrologisch gesehen, weil ich bin der Wassermann, der ist kreativ und loyal und ne, künstlerisch so. Der Widder ist dieses feurige Aszendent, der auch im Fernsehen dann da steht, ta-da-da-ta, ne? Ja. Er hat den Krebs im Mond, der ganz sensibel ist, wir haben den immer komplett überschrieben, nie darauf geachtet, also das Emotionsleben, hab einfach missachtet und das galt es und gilt es, wirklich in den Einklang zu bringen. Wirklich diese, und das meine ich jetzt nicht religiös, sondern die drei Heiligkeiten, ne? Also das göttliche Kind, die göttliche Frau und der göttliche Mann, dass man sagt, die müssen alle einen Platz haben. Bei mir war die männliche Seite so übergriffig zu mir selbst, dass Frau und Kind in mir gar keinen Platz hatten. Mhm. Und da, für mich, ist das die Antwort, dass dann tatsächlich so dieses Rezidiv kam.
Mhm. Ja, verstehe ich total. Also kann ich sehr nachempfinden, vor allem auch ganz wichtig für diejenigen, die jetzt auch zuhören, ne? Dass man sich dann wirklich auch mal tief in sich reinhört und überlegt, was stimmt denn hier gerade nicht? Also was ist denn hier draußen eigentlich los? Oder also wie du es ja auch sagst, auch mal bei seinen Ahnen guckt dann eben auch, ne? Also eben auch diese Konstellation erstmal sich anschaut, wie ist das Familienmuster denn überhaupt aufgestellt? Was ist da alles passiert? Bin ich eher dann eben so, wie du es ja auch sagst, also agiert die männliche Seite eher oder eben höre ich auch mal auf die weibliche Seite, dann eben nehme ich mir auch mal die Auszeit oder so, nehme ich mir Zeit für mich oder gehe ich einfach über alle Grenzen, die man gehen kann. Und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann waren ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Anzeichen da, wo du wahrscheinlich einfach drüber hinweggegangen bist, oder?
Ja, das Ding ist auch so, weißt du, also auch vom, wenn ich ganz in die Kindheit gehe, mein Vater wollte keine weitere Tochter, also kein Kind überhaupt und dann halt auch keine Tochter. Also ich bin dann ich habe Handball gespielt, ich habe Judo gemacht, ich war so ein Tomboy, so ein toughes und ne, kleines. Mir war es so nicht gestattet, wirklich Weiblichkeit zu leben. Ne? Und dann bin ich ja ausgebrochen und ins Modeln und war aber dann auch sehr androgyn in der Energie trotzdem. Und ich glaube, das ist wirklich ein langer Prozess. Und guck mal, ich werde jetzt nächstes Jahr ein halbes Jahrhundert.
Ja, cool.
Dauert einfach. Ich bin froh, dass ich das so beleuchten darf und mit mir so jetzt im Reinen angekommen bin durch diese Krankheit. Ne? Ja. Also Krebs als zweite Chance. Es ist definitiv der Fall, dass man so einen Weckruf bekommt und dadurch dann halt in sich gucken darf, anstatt, deswegen denke ich mir so, Verantwortung annehmen, Mut haben, in sich zu gehen, in die verletzlichen Stellen zu schauen, da wo es wehtut, da wo es Angst, wo es beängstigend ist.
Ja.
Weil vorher bin ich davor nur weggelaufen und war immer nur tough, tough, tough und galt so eher als die, weil ich halt immer nur im Kampfmodus war so. Aber ich bin ja selbst vor mir weggelaufen. Ne? Das ist so ein riesen Lernprozess gewesen. Natürlich mit ganz vielen tollen Helfern, die ich auch im Buch erwähne. Wirklich, man darf dann auch darauf vertrauen, dass man immer die richtigen Menschen trifft, zum richtigen Zeitpunkt, wenn man auf der Suche ist. Ne? Die suchende Seele, wenn man wirklich sagt, so, ach, ich will Wachstum und wie geht's weiter? kriegst du immer so ein bisschen genau die richtigen Menschen für diesen Abschnitt, wo ich denke,
ja. Ach, super schön. 21, wie hast du dich dann entschieden? Wie war dann dein Weg dann vor allem auch bei der Brustkrebserkrankung, bei dem Rezidiv?
Ich war dadurch, dass ich in der Medienbranche etabliert war und ein Dr. Christian Weißenberger vom Brustzentrum Südbaden hatte über seinen Bruder, der auch in der Medienlandschaft tätig ist, meinen Kontakt bekommen und suchte eine Moderatorin für seinen Freiburger Health Day.
Ach so?
Ja, weil er Brustkrebs Überlebende wollte. Ne? Es wäre sehr authentisch gewesen. Dann hatte ich irgendwie, war ich busy und dann hatte ich irgendwie keine Lust. Aber das passierte dann irgendwie 2 Jahre vorher, dass ich dann, oder nee, ich glaube 2019 das erste Mal für ihn moderiert habe. Dann hatte ich auch für ihn Brustkrebs im Forum für das ganze Team im Brustzentrum Südbaden moderiert. Also alle die Ärzte, die mich dann 2021, als ich den Brustkrebs das zweite Mal hatte, alle behandeln würden. Also ich hatte die ein halbes war ja im Interview und dachte mir so, das Universum ist schon verrückt. Ne? Diese Teamrunde war richtig gut, die Verkettung des ganzen Brustzentrums, also von Diagnostik, die Kommunikation, also so gut, wo ich dachte, das ist ja verrückt. Natürlich gehe ich jetzt dahin, weil bin ich echt gut aufgehoben.
Ja.
Und die wissen einen selber zu schätzen, weil ich ja auch ein Profi bin in der Medienlandschaft und wir haben schon RTL-Interviews gemacht und so, das war in dem Sinne war das toll, ne? Da dachte ich mir, komisch, Universum, du hast schon alles so, ne? Du hast schon alles im Griff, ne?
Ja,
du
weißt, genau.
Ja, und dann parallel hatte ich aber auch wirklich, das ganze Familienkarma hat uns so heftig parallel erwischt. Darüber schreibe ich auch im Buch, da möchte ich jetzt gar nicht so eingehen ins Detail, weil es wirklich spannend ist und es ist unglaublich, weil ich als Kind ja so abgehauen bin, ich werde jetzt Superstar, das ist mir alles hier zu, ich hole mir meine Liebe von der ganzen Welt. So ein typisches Rockstar-Phänomen. Und dann hat uns das Karma alle, boom, parallel richtig heftig erwischt. Mein Vater, meine Mutter und mich. Also das war so absurd, dass ich dachte, hey, mein bisschen Brustkrebs ist ja wirklich ein Klacks im Vergleich, was denen gerade passiert. Und das hat mich so beflügelt, dass ich dann einmal gesagt habe, hey Christian, ich komme gerade aus, ich glaube, ich war in Sardinien, habe eine Schrecknachricht über meine Mutter erhalten, habe diesen Knubbel immer wieder gedacht, ach komm, das geht schon weg, jetzt geht's halt nicht mehr. Ich so, Christian, schieb mich mal durch alle Geräte, ich komme, ich bring was mit. Und dann haben die mich ganz warm aufgefangen, das komplette Gegenteil zum ersten Krebs, wo ich echt ratlos in hellen Fluren saß, aber mit dunkler Miene.
Mm.
Und ja, da war so der erste Diagnostik, hey Danny, wir kriegen dich wieder gesund. Ich so, ach, ich bin gesund, gar kein Problem. Ich muss jetzt hier schnell mal da durch und dann muss ich weiter. Ich muss zu meiner Mutter. Und dann habe ich da ja diese Diagnoseschritte innerhalb von 3-4 Stunden an einem Tag durchlaufen. Also wirklich Mammographie, Standsbiografie, noch eine Mammo-MRT, alles an einem Tag, wo ich dachte, wow, das ist sonst nur der Prinz von Saudi-Arabien. Ich dachte, boah, krass, danke. Also ich habe mich echt, ich habe das sehr zu schätzen gewusst und dachte, boah, ist das stark. Also da kann ich nur das Brustzentrum Südbaden und den Dr. Weißenberger so sehr danken und loben. Die sind wirklich ganz, ganz toll. Und auch wenn ich in Hannover wohnte und wohne bei Hannover, bin ich immer diese 500 Kilometer gefahren. Ne? Das war so, nee, ich gehe dahin, weil da fühlt es sich richtig an.
Ja.
Und das braucht man, glaube ich, als Patient. Ne? Also wenn man sich irgendwo unwohl fühlt und denkt, dass ich weiß nicht warum, man muss einfach nur gehen und woanders hingehen. Das ist wirklich, vertraue auf deinen Instinkt, auf den Impuls, wenn du dich da gut fühlst und sagst, hey, keine Frage, alles gut hier. Ich verstehe nicht alles. Immer hinterfragen, also was auch ein guter Tipp ist, den Arzt löchern.
Ja.
Oder schlechte Laune, denke ich mir, dann bist du halt nicht meiner. Tschüss.
Genau.
Ja. Weißt du? Weil ich bin halt so ein unangenehmer, nerviger Patient gewesen. Und das finde ich, das darf der Arzt auch ein bisschen aushalten.
Natürlich. Das ist auch super wichtig dann vor allem auch. Ne?
Ja.
Bist du dann also 2021 dann nur den schulmedizinischen Weg gegangen?
Genau, also wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass es wieder ein sauschnell wachsender, sehr aggressiver, triple-negativer Tumor war, der eben wieder, ne, alle Zeichen zeigen auf Chemo, auf Bestrahlung, am besten alles rausnehmen.
Und ich dachte mir so, okay, wie kriege ich das jetzt hin? Ich habe mir das wirklich jeder, auch so Chemo, ja, jeder Termin, egal ob Diagnostiker, ob, egal wo, überall wurde mir Chemo so verkauft. Ich dachte mir, okay, ich nehme das an. Okay, jedes Mal nehme ich das an. Ich sage, okay, ja, okay, diesmal ja, wirklich, ja. Bin ins Bett, habe drüber geschlafen, habe auch geweint, weil ich dachte, oh Gott, scheiße, ne? Das ist wirklich lebensverändert. Habe dann drüber geschlafen und am nächsten Morgen, wenn ich aufwache, dachte ich, ich kann es nicht. Ich kann es nur nicht tun. Ich kann es einfach nicht tun. Ich habe es jedes Mal irgendwie innerlich, hat meine Seele gesagt, nee, es geht nicht. Es muss anders, es gibt einen anderen Weg, ich schaffe das anders. Nur das Ding war ja dann, es hieß, nee, wir müssen neoadjuvantiv Chemo machen. Und okay, Christian, kannst du bitte recherchieren, dass die gleichen Resultate auch bei Chemo hinterher, ne, gelingen? Und er hat recherchiert und Studien besagten, ja, man kann es auch hinterher machen, ist plus minus null. Und dann dachte ich mir, gut, dann sagt es mal dem Tumorboard Entschluss. Ich finde es eh ein bisschen zu hartes Wort, warum es Entschluss und nicht Ratschlag oder Vorschlag heißt, weil der Patient im Mittelpunkt, genau, in einer Therapie lebend, es dürfte, sollte über den Körper entscheiden, ne?
Ja, absolut. Ich
auch währenddessen selbst eine Doku mit mir selbst gefilmt. Also ich habe 25 Stunden Material im Selbstgespräch, wo ich immer mit mir nach solchen ganzen Diagnosetagen immer ins Gespräch gegangen bin. Das war auch sehr hilfreich und therapeutisch, weil dann habe ich immer gesagt, darf ich denn jetzt diesen Tumorbeschluss über den Haufen werfen? Ja, darf ich das? Natürlich darfst du dann. Weißt du, wir dürfen das. Wir haben Recht auf unseren Körper, auf unsere Rechte und da appelliere ich. Natürlich ist man aber im Gespräch so mit sich selbst, hey, darf ich das? Natürlich darf man das, weißt du? Und auch wenn das du der unangenehme Patient bist, ja, dann steh dazu. Das ist dein Körper und im Nachhinein sind wir diejenigen, die Nebenwirkungen mit uns umstellen.
Ja.
Also ich bin da echt schon währenddessen mit mir ins Gespräch, mit allen anderen, ne, die Ärzte haben immer wieder nur einen konservativen Weg, Chemo und alles machen. Ich habe mir dann Zeit gekauft und gesagt, wir machen Chemo hinten dran, damit alle so ruhig gestellt waren und keiner mich mehr so, kein Aufruf mehr, die Michalski kommt, sondern ja, ich mache das später. Also habe ich dann, mir wurde auch von einer Diagnostikerin gesagt, ja, also die ist nicht mehr zu erhalten, das geht ja gar nicht, die wird das, eine Meinung, und dann dachte ich, okay, gut, dann bist du jetzt halt die Amazone mit einer Brust, dann bin ich schon zu einem Freund gefahren, nach Stuttgart, Dr. Fitz. Ich so, okay, was würdest du denn machen? Habe ich auch da die Kamera hinter mir aufgestellt im Interview. Wie machst du das dann, wenn da nichts mehr ist und wie? Und dann habe ich gesagt, gut, ich will ja nicht zwei von denen, ich will nur eine Silikonbrust, dann. Ich mag eigentlich das nicht, Silikon. Ne? Eine ist ja okay, was soll's. Also nur Worst Case Szenario war vorbereitet.
Ja.
Und dann hatte ich aber die OP bekommen und der Professor Doktor war mal ganz, ja, so typisch Professor halt, wortkarg, aber toller, wirklich manueller, super top arbeitender Mann. Der hat mir das dann so schön gemacht. Ich habe dann irgendwann, oh, da ist ja eine Brust. Und auch die Narbe habe ich erst später gesehen. Die war echt groß. Und ich dachte so, oh mein Gott, wow. Und dann wusste ich, okay, ich brauche keine plastische Chirurgie und Busen einarbeiten lassen, aber Bestrahlung. Ich hatte dann gesagt, okay, ich mache die Bestrahlung, wenigstens das. Ich einige mich, so ein bisschen den halben konservativen Weg zu gehen, weil ich denke, gut, ne, der Mittelweg ist ja irgendwie klepp. Ja, so, dass wir halt dann eventuell, wenn da noch Zellen sind, dann kriegen wir die jetzt, ja. Mhm. Genau, und dann habe ich diese Brust fallen lassen, bin auch sofort wieder auf Sendung gegangen. Ich wollte direkt wieder weiterarbeiten. Als Selbstständige musst du halt auch Geld verdienen. Ich war gerade beim neuen TV-Sender und musste mich etablieren. Und das ist ja eine Branche, die ist nicht so kollegial, ne? Und war dann irgendwie 5 Tage nach OP direkt wieder on air. Da, weißt du, so. Und eigentlich, das war mir aber wichtig, weil ich nie so der Patient, also ich habe mich nie als Patient gefühlt. Wie du eben sagst, ist man gerne Patient? Möchte man Patient sein? Möchte man auch so das Mitleid? Oder sagt man, ich mache das jetzt, ich muss hier durch und dann geht's weiter, come on, life goes on irgendwie.
Ja.
Älter, ne? Darüber schreibe ich auch im Buch, wie sie sich anfühlt und dass es eigentlich praktisch so wirklich wie ein High ist. Sehr günstiges High. Und was wirklich so der Ruhepol eben ist. Und was mich dann halt wirklich gebeutelt hat, leider, war die Bestrahlung, die ich dann eingegangen bin. 2021 im Dezember war nichts mehr von mir übrig. Die Energie war einfach nicht mehr da.
Crazy. Was hast du dann gemacht, um sie wiederzubekommen? Also wenn die Strahlung dich so weggenockt hat?
Ja, also auch da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben. Weißt du, du bist dann entlassen nach der Bestrahlung. Okay, du kannst dann eigentlich in die Reha gehen. Aber ich dachte so, ich bin selbstständig, ich bin im neuen Sender. Ich muss dafür Geld verdienen, sonst verpasse ich den Anschluss und dann bin ich ganz raus. Und
ja, klar.
Ich habe das irgendwie nicht machen können und ich wollte auch nicht krank sein so. Vielleicht hätte ich zur Reha gehen sollen, aber ich habe einfach weitergearbeitet, soweit es gut ging. Nur diese Nebenwirkungskette hat sich dann erst allmählich aufgebaut. Ja. Und dann habe ich halt langsam TCM gefunden. Ich habe eine Ayurveda-Reise gemacht mit Ayurveda-Meditation. Ich habe dann Akupunktur für mich gefunden und Bitterstoffe. Und es war aber so Schritte, die ich auch im Buch, also über Leid wirklich, über ich hatte keine Kraft mehr, gar keinen, konnte mich nicht mehr konzentrieren als Live-TV-Moderatorin. Ich finde das Wort, ich finde keine Wörter gerade. Dann bist du ganz unsicher und denkst, du bist schlecht geworden. Das ist auch, da musst du erst verstehen, nicht du bist schlecht geworden, sondern im Moment ist der Zustand, in dem du bist, nicht gut, sondern das ist auch eine Lernphase gewesen, ja. Und dann habe ich gelernt, du darfst einfach jetzt, du performst jetzt nicht so gut und das ist okay.
Ja.
Und du musst erst da auf diese Mond im Krebs, diese sensible, feminine, sanfte Seite, du musst die erst so wirklich in dir finden. Auch da, das Leid war vielleicht auch notwendig, um diese sanfte Seite in mir wirklich zu entdecken, weil sonst wäre ich vielleicht aber wieder drüber weggeschossen. Ja. Weil, also es war echt Lymphe, dickes Bein, konnte man Bein nicht heben, Magen-Darm-Probleme über 3 Jahre. Richtig schlimm, Schlafstörung, ich war Gelenkprobleme, ich habe Arthritis seitdem. Oh Gott, wirklich, ich dachte, hä? Ganz viel und da hat mir wirklich so die ganzen Ayurveda-Mittelchen, TCM, Akupunktur, Bitterstoffe, auch mal Fasten, Meditation und Atemübungen und all das, darüber schreibe ich auch im Buch. Spannenderweise habe ich jetzt über das Unbreakable, mein Buch, hat sich dann was Neues entwickelt und das ist die Unbreakable Community. Also die werde ich dann online, so wöchentlich, vielleicht 3-4 Mal wöchentlich eben live Atemübungen machen, Yoga-Sessions, spirituelle Talks mit ganz tollen Leuten.
Wow.
Tipps und Tricks geben, eben so mitteilen, damit man, wenn man, weil es sind gerade schwierige Zeiten für uns alle hier auf diesem
Absolut.
Alles ändert sich und man sich einfach so überwältigt, überfordert und ist einfach so, ich bin ja nicht alleine, wenn ich mich so fühle. Und ja, ich bin jetzt hypersensibel geworden, weil ich so viel meditiere, aber andere fühlen das ja auch. Und da dürfen wir unterstützen und allein zu wissen, du bist nicht alleine, wir fühlen uns alle gerade ein bisschen komisch, ja, sozusagen.
Ja, total schön. Ja, du hattest da ja auch auf der YesCon so ein bisschen drüber gesprochen, dass du, glaube ich, da deine erste Sitzung gemacht hast, oder eben mit so ein paar Menschlein, die du zu dir nach Hause eingeladen hast. Da kann ich mich noch dran erinnern, auf jeden Fall. Und das hat sich jetzt noch daraus dann mehr entwickelt, also zu dieser Unbreakable Community.
Ja, genau. Also wir haben da unseren ersten Workshop gemacht mit Energiearbeit, Energielösungsarbeit mit einer ganz tollen Freundin von mir, die ist auch eine Seelenbekannte, die mir wirklich auch psychosomatisch, das sind Quantenmatrix-Coach. Sie ist Heilpraktikerin, eine Psychopathie, auch die ganzen Terminus, sie hat so viele Titelchen, aber die hat halt eine Gabe, dass sie einfach Medium ist.
Sehr schön.
Einfach die Infos rein und zwar sehr rein und sehr klar und sehr pur und das ist die reinste Arbeit, die ich jetzt kennengelernt habe. Ich bin seit 2003 auf der Suche, seit meiner ersten Yoga-Lehrer-Ausbildung, dann auch noch die zweite Yoga-Lehrer-Ausbildung, Yin-Yoga in Bali gemacht, mit TCM-Wissen dazu und all das möchte ich eben weitergeben, all das, was mir persönlich geholfen hat.
Ja.
Weil es ist immer am besten, wenn man aus eigener Erfahrung spricht, dann ist es irgendwie am authentischsten, finde ich.
Was hat sich verändert? Also wenn wir uns jetzt die Dani von früher anschauen, dann eben, die dann nach Amerika gegangen ist. Und wenn wir uns jetzt die Dani anschauen, die du heute bist. Also wer warst du früher, wer bist du jetzt?
Dani ist, ich habe jetzt auch gerade die Frage bekommen, so, was würdest du deinem jungen Ich sagen? Ich sage, ich bin so stolz auf dich. Ich bin mir immer treu geblieben. Ich bin so ein kleiner Revoluzer, bin nie den einfachen Weg gegangen. egal, wenn ich anecke, wenn was sich nicht richtig anfühlt, kann ich es nicht tun. Das heißt, ich habe mich sehr gewandelt im Äußerlichen, aber die Seele, das Innerliche, das ist, ich bin mir immer treu geblieben und das ist irgendwie geil. Das
wow.
ist cool, ja. Das finde ich wichtig. Ich kann mir ganz gut in den Spiegel gucken und auch wenn ich mich mal verrenne, dann verrenne ich mich und sag's auch, ist okay, weißt du, man muss es Sachen ausprobieren, auch mal gegen die Wand rennen, es tut auch mal weh und dann kommt man wieder zurück, aber bleibt irgendwie in der Essenz bei sich und ich möchte eigentlich immer so mehr an die Essenz und das Schöne und das Herz kommen und das Herz war lange bei mir vergraben oder geschützt und das habe ich jetzt so geöffnet und das teile ich jetzt und das ist schön, so meine Herzfreundinnen und Freunde zu treffen, mit denen das auf Herzebene resoniert. Ich bin nicht so der Ego-Typ, ich mache auch nichts draus, was ich alles erreicht habe. Es ist irgendwie so, hey, keine Ahnung, ne, das ist halt so, aber ja, jetzt ist das Herz wieder da offen und es glänzt und scheint im Vergleich zu früher, wo ich einfach nur so der Revolution raus musste in die weite Welt. Also ich glaube, das Herzchen ist viel offener.
Ja, ich finde es auch total wichtig, dass du auch darüber sprichst, auch gerade weil du ja auch sehr stark in der Öffentlichkeit stehst. Wie ist das denn so für die Menschen, mit denen du dann umgehst? Also wenn sie so deine Sichtweise sich auch anschauen, also kann man das trotzdem sehr schön miteinander kombinieren oder ist es eher so, dass sich das gar nicht interessiert, was die Menschen sagen?
Du, das Ding ist, ich komme in einen Raum und polarisiere, ohne dass ich was sage. Also, ja, das ist so. Und man merkt direkt, ist mein Mensch, ist nicht mein Mensch, wird mich nie verstehen, muss mich noch nie verstehen. Ist Licht und Schatten. Zu viel Licht mag die Dunkel. Also ich meine, es ist hell und dunkel und da clasht es einfach. Und das bin ich schon immer gewöhnt. Manche Leute mögen mich total und jetzt habe ich verstanden, das sind die Herzmenschen und die Egomanen, die nur im Ego sind, also im Kopf und nicht im Herzen und kalkuliert sind. Das sind auch andere Art von Seelen. Das ist einfach nicht meine Mensch-Seelen-Kategorie. Aber ich stoße bei vielen auf, weil ich eben ich geblieben bin. Ich bin ich. Ich habe mich nicht verkauft, nicht für Geld, nicht für Ruhm. Ich bin irgendwo in der Essenz immer ich geblieben und habe auch immer meine Wahrheit gesprochen. Und da risierst du einfach. Also jetzt habe ich aber verstanden, dass ich das gar nicht persönlich nehmen darf. Das ist einfach nur auf Seelenebene ist das eben so. Die gehen zusammen, die gehen nicht. Ja. Und ich bin halt da nicht so Mainstream wie die Masse. Ich bin immer meinen eigenen Weg gegen den Strom gegangen. Spannenderweise sollte mein Buch Unbreakable auch eigentlich Unbreakable gegen den Strom heißen. Jetzt habe ich Titel genommen. Aber ja, man eckt halt an, wenn man so ein bisschen nicht Mainstream ist. Du weißt das vielleicht, wie es ist.
Ja, total. Kann ich 1:1 unterschreiben. Ist halt, es war ein Weg, definitiv. Also es war ein Learning by Doing dann eben auch. Man ist auch durch tiefe Zeiten durchgegangen, durch tiefen Schmerz und Trauer dann vor allem auch. Aber letzten Endes ist es halt super wichtig, zu sich selber zu stehen, beziehungsweise auch zu seinen Werten und auch, ja, so wie du es auch sagst, ne? Also, dass man wirklich zu seiner Meinung auch steht und dass es letztendlich egal ist, was andere Menschen sagen, wenn man eben mit sich im Reinen ist. Und das ist eben, glaube ich, die Essenz daraus.
Genau, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Prozess des Weise oder Älterwerden, dass man es nicht persönlich nimmt. Es ist eigentlich nicht gegen dich persönlich als Mensch, sondern es ist ein anderer Seelenblum, sage ich mal so, ne? Der Blub mit dem Blub, das mischt sich nicht.
Nee.
Da geht es halt gegen dich, obwohl es halt eigentlich gegen diese Art von Seelenausdruck, Herzausdruck ist, die bei dem anderen Seelengefüge einfach aufstößt. Das ist wie eine andere Gattung sozusagen. Das durfte ich jetzt verstehen. Also da darf man es gar nicht so persönlich nehmen, weil das machte sonst immer sehr traurig, wirklich traurig. Oder wo du denkst, so, boah, ich will doch eigentlich nur, bin doch eigentlich so nett und so nice und will immer alles teilen. Weil es gar nicht gefragt, warum nicht? Ja. Weißt du so? Und da darf man seine Leute finden, die eben so sind, wo die auch denkst, oh, guck mal, wir freuen uns so, dass wir miteinander so offen und so viel Freude miteinander teilen, auch Herz eben. Und multipliziert noch mehr Licht exponentiell und das bringt so viel Freude und da darf man Anklang finden. Und natürlich gibt's immer wieder die anderen Erfahrungen, auch gerade bei mir im Sender, wo ich denke so, oh Gott, eine Dusche, boah, weißt du so.
Total. Es ist ja auch, es gehört eben auch dazu. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Und eben auch so, wie du es ja auch sagst, man muss ja auch nicht mit jedem Menschen klarkommen und man muss auch nicht mit jedem Menschen auf einer Seelenebene sein, sondern die können dann eben auch so da vorne sein und man ist eben da hinten mit anderen Menschen dann auch. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wenn du jetzt so ein bisschen an deine dunkelsten Stunden dich zurückerinnerst, wo es ja sehr, sehr viele von gab, was hat dir so diese Kraft gegeben, immer weiterzumachen und nicht aufzugeben?
Meditation, ganz klar. Also Bewegung, Atmen, Meditation und auch Sport, auch mal die eine oder andere Cardio-Session, einfach mal sich wieder rauszuholen, aber auch atmen, atmen, atmen. Und heute habe ich einfach so meine Meditation. Ich verbinde mich mit der göttlichen Quelle, ja, mit dem höheren Selbst, nenn es wie auch immer du es magst, genau. Sich erden, und es ist für mich ganz eindeutig mit den Barfüßen ins Gras gehen und auch mal einen Baum umarmen.
Ja, total.
So viel. Was ist 9,8? Nee, 8, was war die Schumann-Frequenz?
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, aber frag mich jetzt nicht nach der Zahl. Ich weiß es gerade nicht aus.
8,72, glaube ich. Schumann-Frequenz, die ja gerade im Moment auch ganz krass austickt, weil gerade alles sich neu ordnet, neu kalibriert wird und wir brauchen Sonne. Also Leute, geht in die Sonne, wo auch immer ihr sie findet.
Ja.
Atemübungen, Natur und auch keine, nicht so viele Gummisohlen, ja, also Erden. Ich habe für mich einfach meine Meditation. Und wenn ihr sagt, oh Gott, das konnte ich nie, ich weiß, ich hätte es auch gesagt, ich konnte es nie, ich könnte es nie und ich habe es trotzdem geschafft. Ich bin auch das Kind mit Leseschwäche, die ein Buch geschrieben hat. Also auch da habe ich das umprogrammiert mit Affirmationen in der Meditation. Und dann nehme ich auch die Leute an die Hand, wie es geht. Und deswegen auch die Unbreakable Community. Natürlich haben wir alle diesen Monkey Mind und gerade wir Frauen haben ein quervernetztes Gehirn. Wir schießen quer und wir haben Gedanken, dass okay, ich dachte immer, das wäre komisch. Nee, das ist normal. Das ist okay. Gerade wenn du auch irgendwie so ein Kreativer bist oder vielleicht habe ich auch ein bisschen ADHS, ja. Wir empfangen ganz viel und möchten das alles irgendwie auch einmal auch gerade artikulieren und es ist manchmal sehr aufregend und wild im Gehirn und das ist okay. Und selbst ich habe es geschafft zu meditieren und das ist ein Prozess. Und dann nehme ich auch die Leute an die Hand mit wirklich tollen Menschen und wir machen das zusammen und zwar immer in kurzen Einheiten, ne? Nicht jetzt so, wir sitzen hier und
genau. Super, super schön. Wie ist es so, wenn du jetzt jemanden hast oder auch von deiner Community, die jetzt eben an einer oder an einer Krebserkrankung leiden dann eben auch? Kannst du jemanden mal einen Tipp oder Tipps mit an die Hand geben, was sie vor allem auch machen können? Was sind so deine Danny-Tipps?
Also ich finde Kommunikation ganz wichtig und da kennst du auch die Plattformen, alle, die es da so gibt. Natürlich Yes We Cancer, aber auch andere, die man eben findet. Es gibt so viele Foren und da findet man schon wirklich Vertraue, dass du da genau deine Leute findest, die im ähnlichen Boot sitzen, das dann bei dir resoniert. Jemanden, bei dem du, wo es Klick macht, wo du denkst, okay, da fühlt es sich gut an, da kann ich mich austauschen. Buche Optionen, ja, geh auch zu einem Akupunkteur, am besten schon einem Asiaten, auch wenn ich da ein bisschen diskriminierend bin jetzt mit der Aussage, vielleicht gibt es auch tolle Westler, die das machen. Ich habe halt ganz tolle Asiatische, die Dr. Cheng in Hannover, über die schreibe ich auch im Buch, weil die Energie wieder zum Fließen bekommt oder auch dieses Overthinking, ja, die Nadeln da richtig zu sitzen, du bist einfach mal wieder so bei dir und geerdet. Das ist einfach, wenn man diese Angstzustände hat oder überfordert ist, ich habe das immer wieder mal, ne, auch jetzt einmal mit meinem Leben, was sich alles verändert. Bin ich gestern zur Akupunktur, ich so, oh, Dr. Cheng, ich habe Angst, können Sie möchte einfach mal, sie so, Dickdarm und sie so, okay, komm, und das ist so aufgefangen werden, ja. Und auch da findet man ja auch schon Leute, die bei Krebs gut helfen können. Auch Ayurveda, die Bitterstoffe, ganz wichtig. Zucker weg, ne, umprogrammieren das Gehirn. Geht zur Dattel und einer Nuss, damit der Zuckerspike nicht so hoch geht. Nicht die Industriesachen futtern, wirklich nicht. Wirklich nicht. Probier das umzuprogrammieren. Das ist, dauert 2 Wochen, bis man diesen Zuckersucht abbaut. Das habe ich in Indien gemacht durch eine Ayurveda-Reinigung. Gott sei Dank konnte ich das machen, weil ich da als Model dann gebucht war. Das war wieder so ein Geschenk des Universums, worüber ich auch im Buch schreibe, weil das Teil dieser Reise war. Und es war unglaublich. Und innerhalb von 2 Wochen habe ich diese Zuckersucht abgebaut und das umprogrammiert. Und das ist auch ganz wichtig, gerade in so einer Phase, ne? Und Gespräche und in die Natur gehen und nicht aufgeben. Ja, ist leicht gesagt, aber Ja, Motivation. Ich bin Motivator geworden irgendwie, weil ich scheinbar diese Kraft in mir gefunden habe, gerade dann, wenn es hart ist, irgendwie eine innere Urkraft in mir zu erwecken, zu sagen, jetzt dürfen wir nicht aufgeben, jetzt schaffen wir das. Also es steckt alles in uns drin. Wir dürfen es wieder finden, diese Urkraft und das Vertrauen. Und du schaffst das.
So, so, so schön. Gab es denn, du bist ja eine super taffe Frau dann eben auch und hier eine absolute Kämpferin, würde ich mal so auch so behaupten, so eine Heldin definitiv, so eine Amazone. Aber gab es denn auch jemanden an deiner Seite, wenn es dir mal nicht so gut ging, der dich irgendwie auch gehalten hat, der für dich da war, wo du dich auch dran anlehnen konntest dann eben auch?
Ich bin schon echt gewöhnt, so ein Einzelgänger zu sein. Auch weil ich mich halt so verschlossen hatte, was eigentlich auch der, glaube ich, Grund ist für den ersten Krebs, ne? Weil ich so verschlossen war, alles in mich reingefressen habe. Mhm. Aber ja, ich hatte schon so 2, 3 sehr gute Freunde an meiner Seite. Katie, sie war meine Assistentin und dann eben bei mir eingezogen, jetzt eine gute Freundin. Und jetzt auch Sarah, das ist eine aus dem TV bei mir, die auch zu einer sehr guten Freundin wurde, die einfach immer, auf die kann ich zählen, auch wenn man andere vielleicht anders tickt auf manchen Ebenen, ist da jemand immer da und das ist wirklich schön. Ja, sehr, sehr ausgewählt, 2, 3 Leute, die mir da ganz nahe sind, weil wenn du in der Öffentlichkeit stehst, musst du ja auch gucken, wem du was erzählst.
Natürlich.
Aber ja, ausgewählt, 2, 3 Freunde, aber richtig gute.
Ach, schön. Super, super schön. Für wen ist dieses Buch? Für wen hast du dieses Buch geschrieben? Hast du dieses Buch geschrieben nur für Frauen, die an Krebs erkrankt sind oder auch noch für andere Menschen?
Nee, das ist generell so ein kraftvoller Mutmacher, der sagt, hey, ich bin jemand, wenn jemand sagt, das geht nicht, dann erst recht. Alle, die wirklich mal sagen so, wow, krass, also finde dein Urvertrauen, ne? Wenn du einen Traum hast, das ist für dich bestimmt der Traum. Du darfst ihn auch leben. Also die Person, die sagt, go for it, ja, und dann gebe ich dir die Werkzeuge und sage, hey, ich bin das Kind mit der Leseschwäche und hätte nimmer gedacht, ich könnte ein Buch schreiben. Ja, nun habe ich es mal gemacht und es ist ziemlich gut geworden. Es wird jetzt auch ein Bestseller, habe ich entschlossen.
Sehr gut.
Visualisieren, manifestieren. Ich arbeite schon lange in meinen Meditationen daran. Auch. Das alles, was du in deinen Gedanken hast, prägt dich. Also ganz wichtig, wenn du Träume hast, dann sind die für dich bestimmt, du darfst sie umsetzen. Und dann gebe ich dir die Werkzeuge an die Hand mit Meditation, mit gewissen Techniken, dass du wirklich auch sagst, okay, ich schaffe diese negativen Muster ab. Es ist ein bisschen Disziplin, aber ich sage nicht, oh, täglich 2 Stunden, sondern nein. 10 Minuten morgens, 10 abends, eine Atemübung zwischendrin, um mal wieder sich wach zu atmen. Ja. Und du schaffst es, egal was, du schaffst es. Also der typische Mutmacher, der einfach zeigt, guck mal, ich habe immer alles irgendwie anders gemacht und alle haben immer gesagt, das geht nicht und ich habe es trotzdem gemacht und es ist möglich und alles steckt in dir und du musst nur wieder den Glauben an dich finden. Und selbst wenn du es erstmal nicht glaubst, gebe ich dir die Technik an die Hand, dass du dann einfach dir das einredest, dass du es glaubst, bis du es dann langsam glaubst und dann denkst du, wow, ich glaube das jetzt, weißt du?
Ach, wow.
Es ist wirklich, entwickle dein stärkstes Ich. Also wirklich für Menschen, die sagen so, wow, ich weiß, da schlummert mehr in mir. Wie hole ich das aus mir raus? Bisschen so einfach, guck mal, ich habe es auch geschafft. Ich habe es einfach gemacht. Obwohl alle gesagt haben, das geht doch.
Ja, dann erst recht. Ach, es war so schön mit dir, liebe Dani. Ich danke dir so sehr, dass du da warst. Ich würde mich jetzt schon mal von dir verabschieden. Freue mich total, dieses Buch auch zu lesen und dann vor allem auch mein Feedback dann abzugeben. Ich glaube, es gibt ja so viele Bücher dann eben auch über Autobiografien und eben auch über eine Krebserkrankung. Aber gerade so diese spirituelle Sicht, das fehlt vor allem auch noch, gerade so im deutschsprachigen Raum. In Amerika sind die da ja schon Meilen voraus dann eben auch. Und deswegen freue ich mich da besonders drauf und ist auch eine absolute Kaufempfehlung von mir an jede Einzelne da draußen oder an jeden Einzelnen, obwohl ich es noch nicht gelesen habe. Aber die Gespräche haben mich schon gereicht eigentlich auch von dir, um das definitiv auch zu lesen. Deswegen freue ich mich da sehr drüber. Ich würde mich schon mal von dir verabschieden, liebe Dani. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Die letzten Worte, die du mit der Community jetzt gerne noch teilen möchtest, Das darfst du jetzt sehr, sehr gerne von Herzen tun. Danke dir für alles. Danke dir für deinen Weg. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder begegnen, weil wir wohnen ja auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Deswegen können wir das ja auch mal irgendwann unterhalb der YesCon machen. In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und mach genauso weiter. Du bist ganz, ganz wundervoll.
Eine dicke Herzumarmung an dich und an alle Zuseherinnen und Zuseher und Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Urkraft steckt in uns allen und wir dürfen uns erlauben, sie wieder zu entdecken. Und es steckt noch ganz viel Magie in uns, die wir entfalten dürfen. Und jetzt ist gerade so ein verrücktes Zeitalter. Wir dürfen und let's do it, let's crack it. Also ich freue mich, wenn ihr auch in die Community kommt oder das Buch Unbreakable lest. Die letzten beiden Kapitel enden in der Community, also auf Unbreakable. Da sind ja die QR-Codes auch drin im Buch, auch bis zu sehen, Kendra. Und dann werde ich einfach diesen Online-Content produzieren, live mit tollen Leuten, um einfach uns alle zu stärken und gemeinsam unser bestes Ich zu entwickeln und ganz viel Licht auf diesem Planeten zu kreieren. Oh, ich krieg Gänsehaut.
Wow, ihr wundervollen Seelen da draußen, wenn das nicht ein fantastisches Interview war mit so viel Power, mit so viel Löwenmut dann eben auch, aber mit so viel Charme dann auch, dann weiß ich es aber auch nicht. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und dass du natürlich auch dieses Buch kaufst, dass du es auch bewertest, dass du auch in den Unbreakable Community Club natürlich auch mit reingehst und ich freue mich schon auf alles, was daraus noch entstehen darf und so wie Dani das eben auch sagt, auch wenn du jetzt gerade mitten in einer Krebsbehandlung steckst, du hast gerade die Diagnose frisch erhalten, es ist immer ganz wichtig, bei dir zu bleiben dann. Es geht nicht darum, was die Ärzte sagen, sondern hör erstmal tief in dir und du musst auch nichts überstürzen. Also es muss nicht die Chemotherapie sofort den nächsten Tag fangen, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir wirklich erstmal diese Ruhe auch gönnst, um den Ganzen dann eben erstmal nachzufragen, nachzuhören, auf deine innere Stimme vor allem auch zu hören, auch nochmal andere Ärzte mit reinblicken zu lassen, so wie Dani das auch sagt. Ich mag dieses Wort Patient überhaupt gar nicht. Also ich war nie eine Patientin, ich bin auch keine Patientin und für mich sind auch andere Menschen, die an einer Krebserkrankung erkranken, keine Patienten. Ich finde, wir sind eigenständige Menschen, wir sind wundervolle Seelen und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du das für dich beherzigst, dass du eben auch eine ganz wundervolle Seele bist, denn ohne dich würde uns hier was fehlen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine fantastische Woche. Ich freue mich sehr auf meinen nächsten Podcast-Gast und wenn auch du Lust hast, deine Geschichte zu erzählen, dann schreib mir doch sehr, sehr gerne und wir verlinken natürlich alles hier in den Shownotes von der Dani und dann hören wir uns ganz bald wieder. In diesem Sinne, let it shine, alles Liebe, deine Kendra.